Heute und in den folgenden Sendungen geht es um den Versuch Mohammeds, die Christen seiner Zeit für den Islam zu gewinnen.
Der große Trick ist eine Chiffre für einen Versuch Mohammeds, dem Begründer des Islams, die Christen oder eine bestimmte Gruppe von Christen zum Islam zu gewinnen. Die Verhandlungen, die stattgefunden haben, haben ihren Niederschlag im Koran gefunden. Und darum werden wir heute einen ganz bestimmten Abschnitt aus dem Koran studieren. Also es gibt einen Abschnitt aus der dritten Sure, der Surat Al-Imran, die beschreibt ein gravierendes Ereignis in der Geschichte des Islams. Dieser Abschnitt grenzt gleichzeitig das Verhältnis des Islams zum Christentum ab. Nachdem Mohammed seinen islamischen Stadtstaat in Medina gegründet hatte, kurz nach 622 nach Christus, besuchte ihn eine Delegation von 60 Christen unter der Leitung ihres Fürsten Al-Aqib Abdel-Masih und ihres Bischofs Abu Haritha bin Al-Qamah. Sie kamen vom Najran-Tal, das im heutigen Nordjemen liegt. Sie sind bis nach Medina gewandert, das sind schätzungsweise 1400 Kilometer. Und sie hatten eine für damalige Verhältnisse weite Reise unternommen, um den Geist kennenzulernen, der in Mohammed und seinen Nachfolgern wirkte. 3 Tage lang saßen sie mit ihm in der Hauptmoschee von Medina zusammen und diskutierten die wesentlichen Aspekte des christlichen und muslimischen Glaubens. Diese Informationen haben wir aus der sogenannten Biografie Mohammeds, auf Arabisch Sirat an-Nabi, die von Ibn Hisham im 9. bzw. 10. Jahrhundert verfasst worden ist. Mohammeds Antworten auf diese wichtigen Fragen einer christlichen Delegation zu Mohammed sind in der Surat Al-Imran, das ist die dritte Sure im Koran, in den Versen 33 bis 64 festgehalten. Dieser Abschnitt im Koran lässt uns erkennen, inwieweit Mohammed in der Lage war, Kompromisse mit den Christen einzugehen. Er war bereit, entscheidende Grundlagen des christlichen Glaubens anzuerkennen, solange sie seinen eigenen Auffassungen nicht widersprachen. Seine Zeugnisse im Koran über den christlichen Glauben bedeuten jedoch nicht, dass er ganz von dem Gesagten überzeugt war. Dieser Abschnitt zeigt vielmehr, was Mohammed von den Lehren der Christen anzunehmen bereit war, um sie für den Islam zu gewinnen. Als gewiegter arabischer Kaufmann, er war ja verheiratet mit einer sehr unternehmerischen Frau, die Kamelkarawanen zwischen Mekka und Damaskus unterhielt, als gewiegter arabischer Kaufmann war er bereit, selbst mit Meinungen und Glaubenssätzen zu handeln. Der koranische Niederschlag dieses Dialogs in Medina sollte deshalb nicht als ein islamisches Glaubensbekenntnis in Bezug auf christliche Wahrheiten missverstanden werden. Es handelt sich hier um einen weitgehenden Kompromiss, den Mohammed den Christen anbot, um sie für den Glauben an Allah zu gewinnen. Und wir werden sehen an den verschiedenen Punkten, wie dann immer, nachdem er ganz enorm den Christen entgegenging, versucht hat, sie in letzter Instanz zum Islam zu gewinnen. Mohammed zeigte sich bereit, bedeutende Hoheitstitel, Eigenschaften und Wunder Jesu zu akzeptieren, falls die Christen ihrerseits willens waren, den Islam anzunehmen und sich Allah und seinem Propheten zu unterwerfen. Solch ein Handel mit Wahrheit und Glauben passt nicht in unsere christlichen Denkgewohnheiten hinein. Bei der Lektüre dieses Abschnitts aus Surat Al-Imran sollte man sich deshalb vor Augen halten, dass Mohammed erwartete, die Christen würden ihn als den arabischen Propheten Allahs anerkennen, wenn er seinerseits Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes bekennen würde. Es war ein Geschäft, bei dem Mohammed den Christen ein hohes Maß an Achtung entgegenbrachte, in der Hoffnung, dass sie sich für den Islam entscheiden würden. Kein Muslim kann den Christen weiter entgegenkommen, als es Mohammed in diesem Gespräch tat. Seine Erklärungen grenzen den Spielraum ab, in dem aus der Sicht des Islam jeder christlich-islamische Dialog verlaufen muss heute. Muslime unserer Tage können die Grenzen, die Mohammed in seinem Gespräch mit den Christen aus dem Jemen zog, nicht überschreiten. Daher ist es auch wichtig, genau zu sehen, für das missionarische Gespräch mit islamischen Mitstudenten herauszufinden, genau wie weit Mohammed gehen konnte. Seine Reden, die Reden Mohammeds, werden als direkt Offenbarungen Allahs verstanden. Zumindest also das, was im Koran enthalten ist. Sie enthalten nach muslimischer Auffassung indiskutable, unveränderliche Wahrheiten. Unsere kritische Auslegung eines Teils dieses Abschnitts aus Surat Al-Imran soll einen Einblick in die Themen geben, die in jener dreitägigen Aussprache behandelt wurden. Und zwar beschränken wir uns nur auf die Verse 42 bis 56. Also der gesamte Abschnitt findet sich in den Versen 33 bis 64. Der erste Teil behandelt die Geburt der Maria und die Verheißung der Geburt von Johannes dem Täufer. Das übergehen wir. Und der letzte Teil ist mehr abschließend, also nach Vers 56. Wir beschränken uns auf den inneren Kern, der als eine koranische Kurzfassung eines unserer Evangelien betrachtet werden kann, wie wir gleich sehen werden. Also unsere kritische Auslegung eines Teils dieses Abschnitts aus Surat Al-Imran soll einen Einblick in die Themen geben, die in jener dreitägigen Aussprache behandelt wurden. Sie will darlegen, wie Muslime diese Verse heute verstehen können. Zweitens, sie möchte darauf hinweisen, wie Christen ihrerseits diese Verse verstehen können, also welche evangelistischen und missionarischen Potenziale in diesen Versen liegen. Drittens, sie möchte die Methode beschreiben, wie Mohammed seine Gedanken vortrug, um die Christen für den Islam zu gewinnen, also ein methodischer Aspekt, wie raffiniert Mohammed agiert hat, um die Christen aus Najran für sich zu gewinnen. Und schließlich, sie möchten aufzeigen, wie Christen ihrerseits diese Koranverse benutzen können, um Muslime für den Glauben an Jesus zu gewinnen. Deswegen sind die zwei Themen bereits hier mit enthalten zum Teil. Mohammed hat viel von Jesus angenommen, sodass es beinahe aussah, als wäre er ein Christ gewesen. Christen können Muslimen anhand des Korans zeigen, was Mohammed vom Evangelium akzeptiert hat. Auf diese Weise können sie Muslimen eine Brücke zu dem wahren Christus der Bibel bauen. Christen können verdeutlichen, wenn Muslime an das glauben, was im Koran über Christus geschrieben steht, sollten sie sich auch der Tora und dem Evangelium öffnen. Das Wort Bibel kommt im Koran nicht vor, kommt eben nur Tora, Psalmen, Evangelien und so weiter vor. Muslime sollten ermutigt werden, aufgrund der christologischen Texte im Koran zur vollen Wahrheit des Evangeliums durchzudringen. Ich werde jetzt erstmal den Text vorlesen, also Sure 3, die Verse 42 bis 56. Nochmal kurz zum Kontext. In den Versen 33 bis und 34 sind die Eröffnungsworte Mohammeds an die Delegation aus Najran. Dann Versen 35 bis 37 wird die Geburt der Maria kurz beschrieben. Hier ist wichtig festzuhalten, dass Maria als die Tochter Imrans betrachtet wird. Die ganze Sure heißt ja Al-Imran. Das ist der Titel. Jede Sure im Koran hat einen Titel. Und Al-Imran heißt die Sippe Imrans. Nun muss man beachten, dass auch Mose und Aaron Kinder Imrans waren. Das bedeutet, nach koranischer Auffassung war Maria die Mutter Jesu, die Schwester Moses und Aarons. Jesus war ein Neffe Moses und Aarons. Offensichtlich hat Mohammed die Miriam aus dem Alten Testament mit Maria aus dem Neuen Testament verwechselt. Dann in den Versen 38 bis 41 ist die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Und dann beginnt unser Text, Vers 42, mit der Ankündigung der Geburt Christi nach dem Koran. Und damals, als die Engel sagten, Maria, Gott hat dich auserwählt und rein gemacht, er hat dich vor den Frauen der Menschen in aller Welt auserwählt. Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich vor ihm nieder und nimm beim Gottesdienst an der Verneigung teil. Dies gehört zu den Geschichten, deren Kenntnis den gewöhnlichen Sterblichen verborgen ist. Wir geben es dir als Offenbarung ein, da spricht Allah zu Mohammed. Du wärst nicht bei ihnen, das heißt den Gefährten der Maria, du warst nicht, als sie ihre Losstäbe warfen, um darüber zu entscheiden, wer von ihnen Maria betreuen solle, und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander darüber stritten. Damals, als die Engel sagten, Maria, Gott verkündet dir ein Wort von sich, dessen Name Jesus Christus, genauer Isa al-Masih ist, Isa der Messias, der Sohn der Maria ist. Er wird im Diesseits und im Jenseits angesehen sein, einer von denen, die Gott nahestehen. Und er wird schon als Kind in der Wiege zu den Leuten sprechen und auch später als Erwachsener und wird einer von den Rechtschaffenen sein. Sie sagte, Herr, wie sollte ich ein Kind bekommen, wo mich noch kein Mann, wirklich Mensch, berührt hat? Er, das heißt der Engel der Verkündigung oder Gott oder Allah, sagte, das ist Allahs Art, Gottes Art zu handeln. Er schafft, was er will. Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr, nur sei, dann ist sie. Und er wird ihnen die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren. Und als Gesandter Gottes an die Kinder Israels wies Jesus sich aus mit den Worten, ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, das darin besteht, dass ich euch aus Lehm etwas schaffe, was so aussieht wie Vögel. Dann werde ich hineinblasen und es werden mit Gottes Erlaubnis wirkliche Vögel sein. Und ich werde mit Gottes Erlaubnis Blinde und Aussätzige heilen und Tote wieder lebendig machen. Und ich werde euch Kunde geben von dem, was ihr in euren Häusern esst und aufspeichert, ohne es gesehen zu haben. Also wie Superman mit seinen Röntgenaugen. Darin liegt für euch ein Zeichen, wenn anders ihr gläubig seid. Und ich bin gekommen, um zu bestätigen, was von der Tora vor mir da war. Und ich will euch einiges von dem erlauben, was euch durch euer Gesetz verboten worden ist. Ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen. Daher fürchtet Allah, fürchtet Gott und gehorchet mir. Gott ist mein und euer Herr, dienet ihm, das ist ein gerader Weg. Dann das Zeugnis der Jünger und ihr Glaubensgebet. Als Jesus aber fand, dass sie, höchstwahrscheinlich die Juden in seiner Umgebung, ungläubig waren, sagte er, wer sind meine Helfer auf dem Weg zu Allah, zu Gott? Die Jünger sagten, wir sind die Helfer Allahs. Wir glauben an ihn, bezeuge, dass wir ihm ergeben sind. Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast und folgen dem Gesandten. Verzeichne uns unter der Gruppe derer, die die Wahrheit bezeugen. Und dann der letzte Abschnitt, 54 bis 56, der entspricht, es ist eine Kurzzusammenfassung aus der Sicht des Islams bezüglich des Endes des Lebens Jesu. Und sie, das heißt die Kinder Israels, schmiedeten Ränke. Aber auch Allah schmiedete Ränke, er kann es am besten. Er ist der Listigste. Damals, als Allah oder Gott sagte, Jesus, ich werde dich nunmehr abberufen, oder einschlafen lassen oder sterben lassen, darüber werden wir noch sprechen, über dieses Wort, und zu mir in den Himmel erheben und rein machen, sodass du den Ungläubigen entrückt bist. Und ich werde bewirken, dass diejenigen, die dir folgen, den Ungläubigen bis zum Tag der Auferstehung überlegen sind. Dann aber werdet ihr alle zu mir zurückkehren, und ich werde zwischen euch entscheiden über das, worüber ihr im Erdenleben uneins wart. Diejenigen, die ungläubig sind, werde ich im Diesseits und im Jenseits schwer bestrafen, und sie haben dereinst keine Helfer. Also für mich endet hier ein logischer Abschnitt. Rudi Parrett meint, der nächste Vers gehört noch dazu. Ich glaube, das gehört eher zum nächsten. Hier ab Vers 57 findet dann eine Zusammenfassung des Dialogs in der Rede Mohammeds statt. Und dann 62 bis 64 sind dann noch Mohammeds Abschiedsworte an die abreisende Delegation. So viel zum Text. Den Teil, der mit der Geburt Jesu zusammenhängt, werden wir jetzt behandeln. Also zunächst mal die Verse 42 bis 49a. Diese Koranverse enthalten das Echo des Islams auf die Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel in Nazareth. Den wirklichen Tatsachenbericht finden wir in der Bibel, und zwar in Lukas 1, Vers 26 bis 38. Mohammed übernimmt hier ein weiteres Mal geschichtliches Geschehen und entscheidende Lehren aus der Bibel, ändert sie jedoch so ab, dass sie in sein Denken passen. Er stellte sich auf die Delegierten vom Wadi Najran, von dem Tal Najran im Norden Jemens ein, um sie für den Islam zu gewinnen, wollte aber gleichzeitig seine eigenen Anhänger in Medina im Islam weiter festigen. Dieser Spagat zwischen zwei Theologien ist eine beachtliche Leistung und ein raffiniertes Blendwerk Mohammeds. Er behauptet in Vers 42, dass Maria mehrere Engel erschienen seien und nicht nur der Engel Gabriel allein. Das ist einer der 240 offensichtlichen Fehler im Koran, wenn man den Koran mit der Bibel vergleicht. Wir haben ein Buch in englischer Sprache, das heißt Is the Quran Infallible, wo eine detaillierte Liste all dieser Fehler enthalten ist. Die Engel hätten Maria darüber informiert, dass sie von Allah erwählt worden sei. Sie sagten angeblich zu ihr: O Maria, wahrlich, Allah hat dich unter allen Frauen der Welt erwählt und gereinigt. Vers 42. Maria gilt also unter den Muslimen als die einzige Frau, die erwählt worden ist von Allah, von Gott. Sie wurde von Allah nicht nur aus allen Frauen der Welt erwählt, sondern auch gereinigt. Für die Muslime ist Maria keine Sünderin wie die anderen. Sie hat nach ihrer Auffassung auch keine Sünde von ihren Vorfahren ererbt. Dennoch meinen sie, Maria habe eine Reinigung von ihrem Menschsein auf irgendeine Weise nötig gehabt. Sonst hätte sie nicht zur Prophetin ernannt werden können. Denn Allah spricht ja direkt zu ihr, und jeder Mensch, zu dem Allah spricht, ist ein Prophet. Mohammed bezeichnete Maria also als die ranghöchste aller Frauen, die im Koran genannt werden. Er sieht sie als einzigartig an. Keine Frau im Himmel und auf Erden ist ihr vergleichbar. Hier wird klar, weshalb die katholische und die orthodoxen Kirchen den Muslimen theologisch näher stehen als evangelische Christen. Die Verehrung und Anbetung, die Maria in der katholischen und in den orthodoxen Kirchen widerfährt, und der Respekt, der ihr im Islam bezeugt wird, liegen nahe beieinander. Mochte Mohammed Maria einerseits auch Achtung im Islam verschafft und ihr eine hohe Ehrenstellung eingeräumt haben, so hat er sie dennoch schnell wieder auf den Boden der islamischen Wirklichkeit herabgeholt und eine gute Muslimin aus ihr gemacht. Denn in Vers 43 entwarf Mohammed ein Bild von ihr, als hätte sie sich entsprechend der Tradition des Islams in die Reihen der muslimischen Beterinnen eingeordnet und sich mit ihnen während der fünftäglichen Gebetszeit vor Allah niedergeworfen. Das ist typisch für die Art und Weise, in der Mohammed seine Botschaft an die Christen formulierte. Einerseits verkündigte er ihnen, was sie hören wollten, dass Maria die verehrenswürdigste aller Frauen sei. Andererseits modellierte er ihr Bild so um, dass es als ein Teil der muslimischen Gesellschaft erschien, die er aufrichten wollte. Diesen Trick hat Mohammed bei seinen Gesprächen und Verhandlungen des Öfteren angewandt, um Christen für den Islam zu gewinnen. Er übernahm Einzelheiten aus ihrer Vorstellungswelt, würdigte ihre Achtung vor Maria und führte sie zur Annahme, dass Muslime und Christen viele Gemeinsamkeiten hätten. Für das Gespräch Zwischen Christen und Muslimen ist der Vers 45 einer der wichtigsten im ganzen Koran. In diesem Vers stellt Mohammed 6 der 21 Namen, Hoheitstitel und Eigenschaften Jesu heraus, die im Koran genannt werden. Er zeigte dabei den christlichen Zuhörern, was er an Jesus zu tolerieren bereit war. Dabei hatte er seine eigene Auffassung bereits in jeden dieser Begriffe hineingelegt. Das ist wichtig zu beachten. Er erwähnte nicht, was er nicht glaubte oder was er von den Eigenschaften Jesu verwarf. Es wird einfach verschwiegen. Dieser Vers ist bis heute Grundlage und Schlüssel für jeden konstruktiven Dialog mit Muslimen geblieben. Christen sollten ihn auswendig lernen, wenn sie gegenüber Muslimen auftreten, wenn möglich in der arabischen Originalsprache. Ich lese den Vers. Also so ein Vers nachsagen ist nicht schlecht, wenn man einen Vers auswendig kann auf Arabisch. Dann sagten die Engel, O Maria, Allah verkündet dir eine gute Nachricht oder evangelisiert dich, nämlich ein Wort von ihm, dessen Name Isa, das heißt Jesus, Al-Masih, der Messias, das heißt Christus, der Sohn der Maria ist. Er wird in dieser und in der zukünftigen Welt hoch geehrt werden und einer von denen sein, die Allah nahegebracht wurden. Also ich lese mal auf Arabisch vor, damit Sie ein bisschen hören, wie sich das anhört. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Muslime erachten diesen Vers als Offenbarung und Verheißung Allahs über die Person Jesu. Er gewährte sie durch seine Engel. Damit wird das Jesusbild im Koran festgeschrieben und die Grenze dessen gezogen, was Muslime über Jesus glauben können. Mohammed zufolge wandte sich Allah durch eine Schar von Engeln direkt an Maria, nicht durch einen Mann oder einen Propheten oder einen Wahrsager. Daher ist Maria in gewisser Weise Prophetin. Maria wird deshalb bei den Muslimen als die einzige Frau gewertet, die unmittelbare Verbindung mit Allah hatte. Sie nimmt beinahe dieselbe Ehrenstellung ein wie Mohammed. In manche Beziehungen steht sie sogar höher als er. Sure 19 zum Beispiel im Koran trägt ihren Namen als Titel. Und nach Surat al-Mu'minun, das ist Sure 23, Vers 50, wird sie mit ihrem Sohn zusammen als Ayatollah bezeichnet. Sie gilt als Wunderzeichen, als Wunder Allahs. Dieser Vers 45 kann jeden Leser elektrisieren. Dort steht, Allah verkündet dir die gute Nachricht. Man kann diesen Text im Arabischen so verstehen, als habe Allah Maria persönlich evangelisiert. Nach islamischem Verständnis ist Allah der erste Evangelist und der Bahnbrecher für alle christliche Mission unter Muslimen. Falls Muslime über evangelistische Bemühungen der Christen verstimmt sind, sollten die Christen darauf hinweisen, dass sie lediglich dem Vorbild Allahs folgen. Müssen Sie diesen Vers einfach sagen. Allah verkündet dir eine frohe Botschaft. Allah war der Erste, der Maria die gute Nachricht von Jesus überbrachte. Wir sollten nicht verschweigen oder verbergen, was Allah selbst im Koran offenbart. Im Arabischen bedeutet der Vers wörtlich, Allah evangelisiert dich mit einem Wort von sich. Diese Formulierung hebt einen der 21 Namen und Hoheitstitel Jesu im Koran hervor. Dieses Wort von ihm bezeichnet eine Person und bedeutet nicht nur irgendein Wort aus unserer Sprache. Es beschreibt die Fleischwerdung des Wortes Gottes in Isa, in Jesus. Die meisten muslimischen Gelehrten stimmen darin überein, dass mit diesem Wort von Allah kein gesprochenes oder gehörtes Wort gemeint ist, sondern eine Person. Zum Beispiel die zwei der wichtigsten Koran-Kommentatoren, At-Tabari und Ar-Razi, in ihren Kommentaren zu dieser Stelle. Wir haben hier wie in Sure 3, Vers 39, unmittelbar vor unserem Abschnitt, eine der 6 Stellen im Koran vor uns, in denen Jesus das fleischgewordene Wort Gottes genannt wird. Mohammed hat mit großer Wahrscheinlichkeit den Prolog des Johannesevangeliums, Kapitel 1, Vers 1 bis 14, gehört. Die Worte "Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott" scheinen ihn beeindruckt zu haben. Er hat den Inhalt jedoch nur teilweise verstanden. Das gilt aber besonders für den Vers 14 in Johannes Kapitel 1. Dort steht geschrieben: "Das Wort wurde Fleisch und wohnte uns, und wir sahen seine Herrlichkeit." Mohammed überging also den Ausdruck "seine Herrlichkeit", akzeptierte aber, dass Jesus das fleischgewordene Wort Allahs sei. Der Islam lehrt, dass Abraham der Freund Allahs war, Khalil Allah, und Mose der Gesprächspartner Allahs, Kalim Allah. David wurde mit inspirierter Poesie und geistlichen Liedern ausgezeichnet. Salomo empfing die Weisheit Allahs, sodass er selbst die Sprache der Vögel verstehen konnte. Und Zacharias empfing eine gute Nachricht von Allah, dass ihm Johannes der Täufer geboren werde. Alle genannten Propheten waren vom Wort Allahs, vom Wort Gottes inspiriert und sagten es glaubensvoll weiter. Jesus aber war anders nach koranischer Lehre. Er hörte nicht nur Gottes Wort, er war es selbst. Alle Propheten empfingen Gottes Wort und verkündeten es, sie konnten es jedoch nicht vollständig befolgen. Zwischen dem, was sie sagten und dem, was sie taten, gab es einen großen Unterschied. Bei Jesus aber herrschte völlige Übereinstimmung zwischen seinen Reden und seinem Tun. Er erfüllte das Wort Gottes, das er predigte, durch das Zeugnis seines Lebens. Er lebte deshalb ohne Sünde. Das kann man zumindest aus Surat Maryam, Sure 19, Vers 19 schließen. Dort verspricht Allah der Maria, dass er ihr einen lauteren Jungen schenken werde, so übersetzt Parret zumindest, Sure 19, Vers 19. Der Ausdruck "Jesus sei das Wort Gottes" weist auch auf seine göttliche Natur hin. Die gesamte Macht des Wortes Gottes wirkte in ihm. Die Schöpferkraft des Wortes Gottes wohnte in ihm, wie wir nachher noch sehen werden. Alle Macht zu heilen war ihm eigen. Er hatte die Vollmacht, alle Sünden zu vergeben. Auch der Geist des Trostes und die Macht zur Erneuerung gingen von ihm aus. In seiner Person hatte der Wille Gottes körperliche Gestalt angenommen. Er sprach nicht nur das ihm anvertraute Wort aus, er lebte es in vollkommener Weise, er war es in Person. Muslime können diese außerordentliche Wahrheit dem Koran entnehmen, wenn sie es nur wollen. Im Islam wurde die Offenbarung Allahs an Mohammed ein Buch. Im Christentum wurde die Offenbarung Gottes eine Person. Ein Christ glaubt, dass Gottes Wille, seine Macht und Autorität in Jesus Fleisch geworden ist. Deshalb fordern Muslime in Indien und Pakistan die dortigen Christen immer wieder auf, für sie zu beten, damit Christus sie heile, weil sie glauben, dass Jesus auch das heilende Wort Gottes sei. Sie denken, dass Gott in ihm, seinem Wort, handelt und dass Gott sein Wort selbst ist, wie Johannes 1, Vers 1 steht. Muslimische Gelehrte in der Zeit nach Mohammed begriffen die überragende Wirklichkeit, von der hier die Rede war, und setzten alles daran, diesen christologischen Ausdruck zu verwässern, den Mohammed im Dialog zum Gewinnen der Christen eingesetzt hatte als Fischhaken. Sie behaupteten, das Wort Gottes in Christus sei geschaffen worden, es sei nicht geboren worden, geschweige denn aus Gott direkt hervorgegangen. Sie behaupteten andererseits, der Koran bedeute die Realgegenwart Allahs und nicht Jesus. Jesus hingegen sei nur ein geschaffenes Wort und stelle keine Realpräsenz Allahs dar. Sie versuchten, Jesus mit diesen Argumenten auf die Ebene der übrigen Propheten herabzuziehen, sodass seine göttliche Herrlichkeit, die andeutungsweise auch im Koran sichtbar wird, verdeckt und verborgen würde. Der zweite Name oder Hoheitstitel Jesu im Koran lautet Al-Masih, das heißt der Messias, wörtlich übersetzt. Dieser Ausdruck erscheint in den 114 Suren des Korans 11-mal, während der Ausdruck Wort Gottes, Kalimat Allah, nur 6-mal erscheint. Al-Masih, Christus, leitet sich von Masaha ab, was im Arabischen salben, reinigen oder auswischen bedeutet. Das Wort Christus oder Al-Masih bedeutet damit sprachlich eigentlich der Gesalbte und entspricht der Originalbedeutung des Titels Jesu vom Alten Testament her, vom Hebräischen. Die Muslime vermuten allerdings, Christus sei lediglich ein Name, oder sie ändern die Etymologie und behaupten, Al-Masih sei nicht vom Verb Masaha, sondern vom Verb Saha abzuleiten und bedeutet deshalb ein Umherwandeln oder ja, also bezeichnet die Art und Weise, wie er gelehrt hat, dass er im Land umherwanderte und dabei lehrte. Diese Bedeutung könnte mit dem Begriff Tourist zusammengefasst werden. Also Christus ist der Tourist par excellence. Er hat das Land bereist und während er es bereist hat, hat er gepredigt. Darum kennen Muslime selten die inhaltliche oder die eigentliche Bedeutung dieses Namens Jesu. Wir sollten uns daran erinnern, dass Jesus sich selbst als der Gesalbte vorgestellt hat. In der Synagoge zu Nazareth las er folgende Worte aus dem Propheten Jesaja laut vor. Das ist Lukas 4, Vers 18 bis 19, wo Jesaja 61 zitiert wird. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Da wird wirklich das Wort Salbung benutzt. Er hat mich gesalbt, das Evangelium den Armen zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Dies ist der bedeutende Vers im Neuen Testament, in dem Jesus seinen Amtstitel Christus selbst erklärt. Jesus ist der Gesalbte. Christus ist eigentlich kein Name, sondern ein Ehrentitel. Wir sollten diese beiden Aspekte nicht durcheinander bringen. Sein Titel beschreibt seinen göttlichen Auftrag und seine Vollmacht. Im Alten Testament gab es viele Könige, Propheten und Priester, die mit Öl gesalbt wurden, um Gottes Kraft und Vollmacht zu empfangen. Nur so konnten sie ihren Auftrag ausführen. Christen bekennen in diesem Sinn, dass Jesus der König aller Könige, der wahre hohe Priester und das fleischgewordene Wort Gottes ist. Die ganze Fülle der göttlichen Macht wohnte leibhaftig in ihm. Alle Macht im Himmel und auf Erden ist ihm übergeben worden, nach Matthäus 28, Vers 18. Muslimen dagegen mangelt es sowohl an Erkenntnis als auch am Verständnis für diese geistliche Realität, die hinter dem Titel Al-Masih steckt. Sie gebrauchen zwar seinen Amtstitel, haben ihn jedoch inhaltlich entleert bzw. bewusst verdreht. Dies ist ein weiteres Beispiel für Mohammeds raffiniertes Geschick. Er verwendet einen Ausdruck, entleert ihn und ersetzt den ursprünglichen Inhalt durch eine islamische Bedeutung. Das ist jetzt noch deutlicher beim Namen Isa. Der Name Isa steht für Jesus. In Vers 45 erscheint 25 Mal im Koran. Die Bedeutung von Isa im Koran entspricht aber nicht der des Namens Jesus. Den Namen Jesus gibt es im Arabischen schon seit dem ersten Pfingsttag und die arabische Bibel hat überall, wo von Jesus steht, nicht Isa, sondern Yeshua. Er wird, wie gesagt, durch das Wort Yeshua ausgesprochen. Das entspricht dem hebräischen Yeshua bzw. Yehoshua, das heißt Josua. Vielleicht wechselte Mohammed die Buchstaben des arabischen Namens für Jesus absichtlich aus, indem er den ersten Buchstaben des ursprünglichen hebräischen Namens ans Namensende und den letzten Buchstaben an den Anfang setzte. Das Ein in Yeshua kommt am Anfang im Arabischen, Isa, und der Anfangsbuchstabe Ja kommt am Ende im Arabischen. In manchen Kulturen bedeutet diese Methode der Verdrehung des Namens eine Verfluchung des ursprünglichen Namens. Es gibt noch weitere Erklärungsmöglichkeiten, weshalb Mohammed Jesus den Namen Isa gegeben haben könnte. Möglicherweise entstammt der Name Isa der syrischen Aussprache des griechischen Namens für Jesus. Andere meinen, Jesu ursprünglicher Name sei im Arabischen abgeändert worden, um im Versrhythmus des Korans mit dem Wort Musa für Mose übereinzustimmen. Isa und Musa haben die gleiche Endung, deswegen kann man es in der Quasi-Poesie des Korans besser, passt es besser zusammen. Niemand weiß aber mit Sicherheit, weshalb der Name aller Namen im Islam verändert worden ist. Isa hört sich im Arabischen genau wie unser biblischer Name Esau an, also der Bruder Jakobs. Muslime kennen deshalb weder Jesu wirklichen Namen, noch begreifen sie seine Bedeutung und Macht. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 21 und auch bei Lukas, Kapitel 1, Vers 31, erklärt der Engel Gabriel präzise: Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wörtlich bedeutet der Name Jesus, dass Jahwe helfen oder dass Jahwe retten. Jahwe rettet, Jahwe hilft. Diese Erklärung des Namens durch Gottes Offenbarung tröstet uns und macht uns gewiss. Jesus hat seine Nachfolge bereits gerettet und rettet sie laufend von allen ihren Sünden. Welch ein herrlicher Name. Der Name Jesus offenbart Gottes Rettungsprogramm im Neuen Testament. In diesem Namen ist Gottes Erlösungsplan verborgen, vor dem Satan zittert. Deshalb verdrehte Satan diesen Namen im Koran in Isa. Muslime können nicht erkennen, dass Jesus auch sie am Kreuz von allen ihren Sünden gerettet hat, weil sein Name im Koran verkehrt erscheint. Sie nehmen keine Notiz von ihrem einzigen Retter und verwerfen ihren wahren Erlöser.